Genau, also ich finde es immer einfach total gut, wenn ich irgendwo bin, wenn ich so ein bisschen weiß, wer steht denn da vor mir und wer erzählt mir denn hier was? Weil irgendwie, sind wir mal ehrlich, was reproduzieren wir eigentlich immer das, was wir sind? Nicht unbedingt das, was wir sagen, sondern das, was wir sind. Sehen wir bei Eltern und Kindern, die Kinder machen nicht unbedingt das, was die Eltern sagen, aber sie garantiert machen sie genau dasselbe wie die Eltern. Also so dieses, das muss so eins sein. Ist ja auch das Ziel, dass das eins wird, das, was wir sagen und wer wir sind. Aber einfach ein paar Worte dazu, wer ich bin, wie ich hierher komme und was euch erwartet. Also ich bin Frauke Scharrenberg, bin seit jetzt im 7. Jahr Missionarin und das in der Gebetsbewegung und schon seit 9 Jahren mit dem Gebetshaus Marburg verbunden. Als es noch so, also das totale Anfangsstadium, ne, so das Gründungswochenende quasi, da durfte ich schon dabei sein. Das war mega schön. Ich glaube, das, was mein Leben revolutioniert hat wirklich, ist zu verstehen, wo bin ich denn eigentlich zu Hause und was, wie verändert es deswegen alles, so mein Leben, mein Denken, mein Beten, wie ich mit anderen umgehe, so diese geistliche Heimat. Und ich bin jetzt zwar 35 und eigentlich, ich glaube mit 8 habe ich mein Leben Jesus gegeben, schon sehr lange so, ne? Und trotzdem ist es was mich erst in den letzten Jahren so richtig, würde ich mal sagen, gepackt hat und wo es so Klick gemacht hat, nur ich dachte so, ach so, so schön kann das Leben sein, ja? Also einfach so dieses so, wow, da ist ja noch viel mehr. Ich weiß nicht, was verbindet ihr mit Fürbitte? Fürbitte war für mich lange so dieses, Fürbitte ist das, was die 2, 3 Rentner in unserer Gemeinde freitagabends ganz treu Woche für Woche machen, ja? Die Gemeinde hat vielleicht 80 Mitglieder, aber an jedem Freitag sind halt nur 3, die das treu aufrechterhalten. Und ist jetzt nicht so die beliebteste Berufung, ja, Fürbitter zu sein, sondern ist eher so diese schwere Bürde. Und wir tun es in Treue und wir sehen vielleicht nicht viel, aber wir tun es. Ist super wertvoll, ja. Das ist so gut. Es ist so gut, dass es das gibt. Und ich glaube aber, dass Gott da noch viel mehr einfach Leben und Freude hat, weil er sagt ja an Jesaja 54, 56, 57, glaube ich. Ich guck kurz, weil es ist einfach schöner, ne, wenn es stimmt. Jesaja 56, Abvers 6, spricht er von den Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, also wahrscheinlich die meisten von uns, weil die meisten wahrscheinlich nicht aus dem hebräischen Volk kommen. Sie bringe ich zu meinem heiligen Berg und erfülle sie in meinem Bethaus, Haus des Gebets, mit Freude. Und das heißt, dort, wo wir beten, wo wir zusammenkommen, um zu beten, ist es das Natürlichste von der Welt, dass da Freude zu spüren ist. Und zwar selbst dann, wenn die Sachen, für die wir beten, wirklich ernst und schwer und schmerzhaft sind. Selbst dann darf immer noch eine Freude da mit drinne sein, weil wir unserem Gott begegnen da drinne und weil er da mit drinne ist und weil er ja wirklich handelt, weil er hört und er hört Gebet. Und ich stehe nicht vor so einem krantigen Herrn und muss so, wie vielleicht bei den Eltern damals so, ich brauche was, hallo, später und warte, bis meine Zeit gekommen ist und so und dann muss ich meine Bitte, warum ich jetzt noch ein Stück Schokolade haben will, möglichst plausibel vorbringen, damit sie dann eventuell, ne, mir meine Eltern das geben, was ich so gerne hätte, sondern wir kommen ja zu einem vollkommenen Vater, der ganz klar sagt, hier ist der Thron der Gnade und ich sag zu dir, komm zu rechtzeitigen Zeit vor den Thron der Gnade, damit ich dir helfen kann. Damit ich dir helfen kann. Das ist wirklich sein Herz. Das ist das, was er will. seine Einladung. Jetzt ist meine Reise des Gebets. Ich habe schon als Teenager irgendwie Lobpreis und Gebet fand ich schon mega toll. Und die Bibel bin ich echt so dankbar. Ich bin in einer sehr bodenständigen Gemeinde aufgewachsen, wo jetzt Geistesgaben und so gar kein Thema waren. Aber das Wort, das war so eine ganz tiefe Liebe für das Wort Gottes. Und das habe ich so mitgenommen. Da war ich so dankbar, dass ich das als Teenager schon so einfach empfangen habe. So dieses, ja, es ist toll, die Bibel zu lesen. Und ich sitze da und ich forsche und ich verstehe das nicht. Und wie hängt das alles zusammen? Das ist ein Riesenschatz. Und dann kam noch Lobpreis dazu. Ich konnte irgendwie 3-4 Akkorde auf der Gitarre spielen. Das hat mich dann schon prädestiniert dafür, dass ich jetzt Lobpreis leiten kann in der Jugendgruppe, wo ich war. Und habe dann das Gebetshaus kennengelernt in Augsburg. Vor 2012 war ich da, habe meine Woche im, da war das noch ein Fitnessstudio, gerade eingezogen und so, habe da im Garten gecampt, nachts gezeltet, alle 2 Stunden fährt der Zug durch, direkt an der Bahnstrecke, ne? Und dann ist immer so, naja, wach bin ich sowieso. Und dann so halt in den Gebetsraum reingesetzt, so mit Schlafsack. Und einfach gemerkt so, wow, es ist so schön. Wie krass ist das, ein Ort, wo er rund um die Uhr angebetet wird. Zu Hause ist es mir oft schwer gefallen, irgendwie länger zu beten. Also ich fand das schon gut. Und trotzdem war es so, ja, okay, 10 Minuten, 20, 30. Und dann bin ich im Gebetsraum und auf einmal ist es so 1 Stunde, 2, 3, 4. Also, huch, die Zeit vergeht, sonst ist es einfach nur so schön dort. Hab das einfach so kennen und lieben gelernt. Und hatte Gott damals gefragt, darf ich bleiben? Der ist so, nee. Also okay, nein, noch fertig studiert, hier in Gießen, deswegen Marburg war nah. Und hatte dann nach meinem Master den Eindruck, dass Gott sagt, so, und jetzt hätte ich dich gerne. Und dann war ich noch so, weil ich dachte, so, naja, so ein Jahr oder so, ne, so bibelschulmäßig, ich verdiene jetzt erstmal Geld und dann spare ich mir das an und dann kann ich mir das selber finanzieren. Das war halt nicht der Fall, sondern ich bin erstmal zu Campus für Christus, habe da logischerweise nicht so viel verdient. Und habe ich gesagt, ja, das funktioniert nie und nimmer. Wenn das dein Traum ist mit Gebetshaus, dann mach du, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Weil die Sache war, ich hatte den Eindruck, dass ich in die Staaten, in die USA soll. Das Gebetshaus dort hat nämlich eine eigene Universität und da kann man Theologie studieren oder Musik. Und genau, das war einfach so ein Prozess von, glaube ich wirklich, wenn Gott sagt, ich habe das für dich, ich will das, dass er das auch möglich macht, weil in dem Moment, also es ist ja, wenn man so ein bisschen selber noch mitmachen kann, ne, so das Bankkonto sagt, ja, funktioniert, dann hat man vielleicht mehr Glauben dafür, als wenn das Bankkonto sagt, nein. Und mein Bankkonto sagte ganz deutlich, nein. Und das war dann wirklich so ein Prozess, 2 Jahre hat es so gebraucht, es war auch in Ordnung, mit Gott da durchzugehen und zu lernen, seine Stimme zu hören, ihm zu vertrauen. Und wenn er sagt, ja, das will ich, will dich ganz haben und nicht nur für ein Jahr Bibelschule, sondern ich will dich als Missionarin haben. Und zwar in diesem Bereich, der, wo man sich fragt, verdient er den Begriff Missionar? Weil Missionare sind irgendwie in Afrika oder so. Und ich bin seit 7 Jahren Missionarin und Beterin und Lobpreiserin, genau. Und seit 7 Jahren finanziert Gott es. Es ist einfach wirklich mein Zeugnis. Genau, und ich bin jetzt hier, weil ich in diesen 7 Jahren ganz viel über Fürbitte, über Gebet an sich gelernt habe. Wenn man 4 Stunden am Tag betet, ist es einfach, hat man die Krise spätestens nach 2 Wochen. Wo man sich fragt, so, was tue ich heute hier, ne? Und wie kriege ich die Zeit rum und auch sinnvoll gefüllt und nicht nur irgendwie. Und es ist so oft für Besucher, ja, die ins Gebetshaus kommen, für die ist es so der Himmel auf Erden. Ganz einfach deshalb, weil die kommen als Besucher und dürfen einfach wirklich als Besucher da sein. Und es ist was ganz anderes als Kennt ihr vielleicht hier Gebetshaus Marburg? Wenn ihr in den Raum kommt, fühlt sich vielleicht nicht immer nach wie Himmel auf Erden an, sondern ihr habt gesagt, hey, diese eine Stunde die Woche, diese zwei Stunden bin ich hier. Und da steht ihr dann ganz anders da. Ne? Das ist auch einfach so ein Versprechen an den Herrn. Ich bin hier, ich schenke dir diese Zeit, ich komme. Und wo ich mit euch heute Abend ran will, ist geistliche Heimatkunde. Also es sind wirklich die absoluten Basics, es sind die totalen Grundlagen. Es ist eigentlich das, was jeder Christ so in der ersten Stunde seines neuen Lebens hören sollte. Und ich mache es deshalb, weil das alles verändert. Das ist nämlich die Frage, wer bist du und wo bist du? Und das verändert, wie wir beten. Das macht einfach so einen Unterschied. Ich habe das selbst immer wieder gehört. Und jedes Mal, wenn ich es wieder höre, bin ich total begeistert und denke, stimmt ja, so gut. Das ist so eine Erleichterung, das ist einfach so was Schönes. Und deswegen, ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du hierher gekommen bist. Mit welchen Erwartungen, was heute Abend das Thema ist oder was du gerne hättest. Und ich will dich einfach ermutigen, jetzt schon gleich zu Anfang, wirklich nichts von mir zu erwarten und alles von Gott zu erwarten. Hab Glauben, dass er mich hierher gestellt hat, weil er durch mich dir was sagen will, was dich erbaut, was du heute Abend brauchst. Das kann für jeden wirklich komplett was anderes sein. Und manchmal sind es wirklich Dinge, die du mitnimmst, von denen ich denke, die habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber das ist, wie unser Gott ist. Und das ist, warum es einfach so herrlich ist und wir voll glauben können dürfen, heute Abend, völlig egal, was die Überschriften, das Thema ist, erwarte, dass Gott dir begegnet und dass er dir, zu dir was spricht, was in deinem Herzen Wurzeln schlägt, was du mitnimmst und was einfach genau das Richtige ist. Und dafür will ich jetzt einfach noch kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du dieses Gebetshaus hier in Marburg liebst, dass du diese Stadt liebst, diesen ganzen Landkreis liebst. Und jeden, der hier ist. Jeden dieser lebendigen Bausteine hier. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jeden von uns einfach an so einen ganz anderen Platz gestellt hast. Jedem von uns eine ganz eigene Perspektive gegeben hast. Und dass wir alle was anderes von dir widerspiegeln. Und ich bitte dich darum, dass du heute Abend, ja, dass du in die Herzen sprichst. Dass du kommst mit Worten der Ermutigung, auch Worten, die wirklich schärfen und die Umkehr bewirken. Einfach da, wo wir ein bisschen in die falsche Richtung gucken, Herr. Weil es so gut ist, wenn du das tust. So gut, wenn du uns korrigierst, weil es bringt Leben. Es bringt Leben und Freude und Fülle. Es ist keine Kritik, ist kein hartes Wort, ist keine Verdammnis, sondern es ist Leben. Und es ist Freude. Sprich du zu unseren Herzen heute. Amen. Genau, wir machen ein bisschen Heimatkunde. Weil die ersten Christen, das ist so klasse, diese Briefe, die Paulus schreibt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, er beginnt diese Briefe eigentlich immer mit: Ihr Galater, wer hat euch verzaubert? Wisst ihr nicht, wer ihr seid? Er beginnt fast jeden dieser Briefe mit: Wisst ihr nicht, wer ihr seid? Wisst ihr nicht, was Jesus getan hat? Warum habt ihr es wieder vergessen? Ich finde es so klasse, weil diese Erinnerung, die brauche ich selbst so. Und damit startet der Brief und dann, also erstmal kommt so dieses Identität. Wer bist du? Was hat Jesus getan? Wo ist deine neue Heimat und so? Und dann in den hinteren Kapiteln kommen die Handlungsanweisungen. Und deshalb, seid gastfreundlich, tut dies, tut jenes. Seid untereinander so gesinnt. Und ich glaube, wir sind oft ganz gut da drin, oder ich auch, zu wissen, oder sehr schnell mit den Handlungsanweisungen, ich weiß, wie man sich richtig zu verhalten hat. Und bei Gott ist es aber genau andersrum. Er sagt, aus deinem Sein, wenn du weißt, wer du bist und wo du bist, daraus fließt dann auch das Handeln. Zuerst kommt immer, wo bist du? Wer bist du? Was hat Jesus getan? Und wenn du das verstehst und ergreifst, dann wird sich ganz automatisch dein Handeln auch da hinein verändern. Das ist die automatische Folge. Und auch total klasse, ne? Die Seligpreisung. Selig sind die Barmherzigen. Nicht die, die barmherzig tun, sondern die, die sind. Also einfach so dieses, es ist wirklich das Sein. Wir dürfen ins Sein kommen. Deswegen, erste Folie, zweite Folie, dritte. Dieses, wo waren wir und wo sind wir? Im Kolosserbrief steht, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ganz kurze Frage, wem gehört die Erde? Ja, schon auch. Okay, ich fange nochmal an. Überhaupt nicht wild. Also, Gott schafft Himmel und Erde und dann schafft er diesen wunderschönen Garten, setzt den Menschen da hinein, gibt ihm die Herrschaft und sagt, hey, mach dir hier alles untertan, vermehr dich, füll die Erde und gibt dem Menschen, die vertraut dem Menschen die Erde an. Im Psalm 115, Vers 16 lesen wir, das ist super, ne? Entweder ich kenne die Stelle auswendig oder den Vers. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber gab er den Menschen. Und das ist deshalb so wichtig für uns zu wissen, weil es gibt ja auch so Verse in der Bibel wie, alles, was Gott will, das tut er. Psalm 115, Vers 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber gab er den Menschen. Und in dem Psalm steht eben auch sowas wie, alles, was Gott will, das tut er. Und dann gibt's ja auch diese Anklage, ne, manchmal so von Leuten so, wie kann es einen guten Gott geben, wenn er das und das zulässt? Und die Antwort ist natürlich super komplex. Ich will da gar nicht drauf eingehen, Gott und das Leid. Aber er hat von Anfang an die Erde den Menschen gegeben. Das heißt, er hat diesen Garten gegeben, er hat den Menschen gemacht. Der Mensch durfte alle Tiere benennen und war einfach zuständig. Und das, was damals passiert ist durch den Sündenfall, ist, dass der Mensch die Tür geöffnet hat für das Böse in der Welt. Dadurch, dass Misstrauen gegen Gott, Zweifel, und weiß nicht, ja, okay, nein, ich esse doch davon, obwohl Gott gesagt hat, nein. Kurz und bündig, morgen gehen wir da noch ein bisschen genauer drauf ein, was da alles so passiert ist. Aber dadurch hat der Teufel einfach einen Machtbereich, einen Zugang bekommen. Die Finsternis hat sich auf der Erde ausgebreitet. Und das, was durch Jesus geschieht, ist, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis, die damals Einzug erhalten hat. Und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Nächstes Bild. Genau, das ist das Ganze einfach mal veranschaulicht, ja? Also hier haben wir so die Erde. Die sichtbare Erde und die Infos, die wir hier auch bekommen aus der gefallenen Welt. Ne? Also das ist uns allen klar, also das ist irgendwie, ne, Schöpfung, gefallen. Und da sehen wir diese Person, ja, einfach so an ihrem Schreibtisch. Und das Reich der Finsternis, das Reich des Lichts, die sind halt eben unsichtbar im Moment noch, für die meiste Zeit und für die meisten von uns. Und das heißt, solange wir unser Leben nicht Jesus übergeben haben, sind wir in diesem Reich der Finsternis. Wir bekommen einfach nur ganz wenig davon mit, irgendwie, von dem, was, das, ja, Gott und, das ist uns irgendwie wie verborgen, ja, das sehen wir nicht. Das ist wirklich so, wie so Schleier vor den Augen. Merkt man ja auch in Gesprächen mit Leuten, die Gott noch nicht kennen, das ist manchmal so, man denkt so, so schwer ist es doch gar nicht. Es ist wie so ein Schleier, es sind wie Schleier über, das ist das Reich der Finsternis und dieser Einflussbereich, der eben hier auf der Welt noch herrscht. Und durch Kolosser 1,13 sind wir jetzt aber, auch wenn wir noch mitten in dieser gefallenen Welt leben, versetzt ins Reich des Lichts des Sohnes seiner Liebe. Und das bedeutet, dass wir natürlich weiterhin auch irgendwie so Angebote vom Feind bekommen, so einfach so Gedanken oder Ideen, so Sorgen, Zweifel. Aber jetzt haben wir hier eine Kommunikation, die hin und her geht mit unserem König Jesus. Und wenn da was kommt, können wir einfach sagen so, nö, bin ich nicht mehr, hier wohne ich nicht mehr, ist nicht mehr meine Heimat, ist nicht mehr meine Wahrheit, sondern ich bin verbunden mit diesem König. Und ich empfange von ihm seine Worte, das, was er schenkt, seine Versorgung und eben beidseitig. Ich bete, ich rede mit ihm, ich nehme ihn mit hinein. Also erstmal so dieses, wo sind wir? Natürlich, das, was es so schwierig macht, so im Leben, ist so dieses, die Erde ist halt das Sichtbare, ne? Und das hier ist uns noch verborgen. Und jetzt habe ich ja, wie nehme ich die Erde wahr? Oder das, was so um mich herum passiert, so? Yes! Den fünf Sinn, ne? Also ich kriege das also total mit, was hier so ist, was auf mich einströmt. Und jetzt sind wir aber in Christus eine neue Schöpfung. Und diese geistlichen Sinne, die waren einfach vorher tot. Deswegen haben wir auch nichts mitbekommen oder fast nichts irgendwie von Gott. Oder das, ne, diese Verblendung. Es war wie so, es war halt, wir haben nichts mitbekommen. Jetzt aber ist die neue Realität, dass wir auferweckt sind mit Christus, dass wir in ihm eine neue Schöpfung sind. Das Alte, das ist voll, komplett vergangen und alles ist neu geworden. Und ich höre seine Stimme, natürlich. Das heißt, ich darf das glauben, ich darf das leben, ich darf wahrnehmen, einfach was passiert. Nicht nur mit meinen natürlichen Sinnen, sondern jetzt auch mit meinen geistigen Sinnen, ja? Also wie gerade im Lobpreis, ich glaube, ihr habt alle irgendwie gemerkt, so, oh ja, der ist hier, es ist schön, es ist leicht, seine Gegenwart ist da. Vielleicht hat der eine oder andere auch von euch irgendwie gemerkt, so was er euch gerade jetzt geben will oder wie er euch persönlich begegnet. Und das sind diese geistigen Augen, Ohren, Sinne, mit denen wir jetzt Dinge wahrnehmen. Nächste Folie. Und das Leben aus dem Königreich Gottes, das Leben im Geist, das ändert alles. Wir sind ja jetzt versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Das bedeutet, wir sind noch nicht, dass wir es sehen würden im Himmel, aber wir stehen zwar auf dieser sichtbaren Erde, aber da sind wir nicht mehr. Im Epheserbrief und im Kolosserbrief gibt es ganz viele Stellen so dieses, ja, was ist denn passiert, als Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz? Er hat das, was vorher schon eins war, Himmel und Erde waren eins. Gott und der Mensch im Garten. Von Angesicht
so angesicht. Der Mensch konnte mit seinen natürlichen Sinnen Gott sehen, ihm begegnen, mit ihm reden, ihn anfassen. Das war eins. Und natürlich, da waren Bäume. Natürliche Bäume, gleichzeitig übernatürliche Bäume, ne? Wie Blätter zur Heilung der Nationen und so. Und in Jesus Christus vereinen sich Himmel und Erde. Das ist, was geschrieben steht. Es wird wieder eins.
Und das bedeutet, wir warten zwar noch darauf, dass das in Fülle geschieht, wenn er wiederkommt, sichtbar.
Aber jetzt leben wir da schon. Und das heißt, wir leben jetzt schon in diesem Königreich. Und ich glaube, oder ich vermute mal, ich habe ganz schnell gelernt, so Jesus ist in mir, Jesus lebt in mir. Und das verändert total viel. Und dann gibt es aber, die Sache ist, Jesus in mir steht dreimal im Neuen Testament. Und dann gibt es das Umgedrehte, wir in Christus, das ist 80 Mal. Und das heißt, natürlich ist es wahr, Jesus lebt jetzt in mir, aber ich bin auch in Christus. Und das heißt, egal wo ich hinkomme, komme nicht nur ich als natürliche Person, ich Frauke, sondern um mich herum ist noch das ganze unsichtbare Königreich Gottes. Und ich bin in Christus. Und das heißt, wenn mir jemand total blöd kommt und an den Karren fährt, früher war ich immer so, oh Mann, was habe ich falsch gemacht? Oder ne? Also es ist irgendwie total persönlich, es hat mich total getroffen. Ist ja auch, also ist was ziemlich Natürliches, ne? Also super, also wirklich super blöde Sachen sind mir passiert. Sowas wie, ich stand an der Supermarktkasse, war eine ewig lange Schlange. Und hinter mir war ein alkoholisierter Mann, der dann angefangen hat, laut mit mir zu reden. Und ich habe dann nur irgendwann gemeint, so, Entschuldigung, ich mag mich gerade nicht unterhalten. Und dann hat er angefangen, mich laut zu beschimpfen. Männerhasserin. Ne? Also richtig laut. Der Supermarkt ist total voll. Aber es ist keiner, der mir irgendwie zu Hilfe kommen würde, war ein Gießen. Nee, ich war so. Ne? Also das hat mich so getroffen, es hat mich so getroffen. Ich bin auch danach heimgegangen, habe so richtig gemerkt, es hat mich verfolgt, ne, weil ich habe direkt in die Ecke gewohnt. Ich hatte so Angst, dass der irgendwie rausfindet, wo ich wohne. Und meine Güte, ne? Und das ist was, wo ich jetzt im Nachhinein, also das finde ich so schön, Gott ist ja nur Gott. Als er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, dann hat es im Griechischen eben diese drei tollen Zeitbedeutungen. Ist wahr vollbracht, es ist jetzt vollbracht und es wird immer vollbracht sein. Ne? Also es ist ein für alle Mal und das heißt, ich kann auch jetzt mit ihm in diese Vergangenheit hineingehen, wenn es mich immer noch verfolgt, ne? Wenn da irgendwie so Geschichten sind, die du erlebt hast, einfach wo großes Unrecht war, geh mal da rein mit Jesus. Lad ihn mal ein in diese Situation und frag ihn mal, wo warst du und wo bist du da? Und jetzt ist es was ganz anderes. Jetzt weiß ich so, ach cool, ich bin in Christus. Und das heißt, es gibt ja diese Waffenrüstung, ne? Wenn jemand mich anschießt, dann muss das mich überhaupt nicht mehr treffen. Na klar, gibt es Momente, wo es durchgeht, ne? Weil ich irgendwie unaufmerksam war, nicht aufgepasst habe, nur so. Und dann gibt es jetzt aber immer häufiger den Moment, wo ich den Schild des Glaubens hochnehmen kann und sage, ach so, oh ja, interessant, aber es macht nicht mehr so tief was mit mir, weil ich ja weiß, ich bin ja in ihm, sein Reich ist hier, ich bin geschützt, ich bin wirklich in ihm, er ist um mich. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass die Welt mich bedrängt und irgendwie meinen Raum einengt, sondern das Reich Gottes, das breitet sich immer aus. Und wo wir sind, da bringen wir das Reich Gottes. Und wir bringen die Atmosphäre mit.
wenn du zu einer Feier gehst oder so, wirst du auch merken, was ist denn da für eine Atmosphäre, was sind denn da für Leute da, ne? Manchmal gibt es den Fall, dass jemand einen Raum betritt und man merkt so, oh wow, ist irgendwie eine ganz andere Atmosphäre, ist was total Schönes, was diese Person mitbringt. Und das ist, worin wir leben. Und jetzt ist die Sache, Fürbitte. Wenn ich bete, von wo bete ich denn? Wo bin ich denn? Was informiert denn mein Gebet? Ne? Also ich bin seit 4 Jahren, bald 5, beim Gebetshaus Augsburg, war da 4 Jahre Missionarin, bin jetzt Missionarin bei Globe Mission, aber immer noch vor Ort und deswegen singe ich da mit und bete damit. Und jeden Montag beten wir für den Lebensschutz. Ich würde sagen, das ist die krasseste Fürbitte, die wir in der Woche haben, in der Tagschicht, weil wir beten für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, wir beten für Suizidgefährdete, für die ganze Gesetzeslage. Und bei diesem Thema, es ist so leicht, Leute, wirklich in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit zu fallen. Weil, wie machen wir Fürbitte? Wir machen es ja als Team, als Gruppe. Das heißt, wenn ihr hier gemeinsam im Gebetsraum seid, habt ihr vielleicht auch einfach eine Zeit, wo ihr euch austauscht. Hey, wofür beten wir heute? Was für ein Thema? Und einfach ein paar Eckpunkte dazu, ne? Und jetzt am Montag haben wir zum Beispiel gebetet für, überhaupt nicht relevant, aber die Gesetzeslage, quasi, also die Gesetze, die das ungeborene Leben schützen, die werden immer weiter beschnitten, ne? Und jetzt könnte ich da reingehen und einfach erstmal wettern und Gott die Situation erklären, was hier in unserer Politik los ist und was letzte Woche schon wieder alles mögliche an Vorschlägen, Petitionen, ne, gestellt worden und wie schlimm das alles ist, ne? Ich kenne auch solche Gebetstreffen gut, wo es so ist. Ich habe das auch selbst schon gemacht, ja? Also keine Verdammnis. Gott erstmal erklärt, wie schlimm das Problem ist und wie groß. Und dann mit wie viel Glauben noch dafür gebetet, Herr, erbarme dich, hilf. Weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich dafür beten soll, ne? Und da ist die Frage von, wo bete ich denn, ne? Und da ist es so, wenn ich nur auf das schaue, was ich mit meinen Augen sehe und mit meinen Ohren wahrnehme in den Nachrichten, was ich lese, wenn ich nur da drauf gucke, dann sind meine Gebete so. Dann ist mein Glaube auch irgendwie so. Und wir sind ja aber jetzt schon versetzt in dieses Reich. Und wir haben jetzt schon diese Würde, mit Gott regieren zu dürfen, mit unseren Gebeten. Und deswegen ist es total sinnvoll, Gott zu fragen, hey, was siehst du denn? Was siehst du und was willst du tun? Was willst du heute tun in dieser Situation? Wie willst du wirken? Und auch mal zu gucken, hey, was für Verheißungen gibt's denn, ja? Also Verheißungen, mit denen ich beten kann, die Gott gegeben hat in seinem Wort, die ich aussprechen kann über eine Situation. Bleib noch kurz da. Danke. Also gerade bei Gebet ist es oft so, dass, ich würde mal sagen, mit unseren, so sichtbar sehen wir nicht so viel, was da passiert, ne? Also wenn wir für was beten, Fürbitte, ich weiß nicht unbedingt, ob jetzt genau das, wofür ich gebetet habe, passiert ist, ne? Also ich höre davon nicht unbedingt, das Ergebnis. Mit dem Lebensschutz beten wir zum Beispiel ganz oft auch einfach für Frauen, die sich beraten lassen, die zu einem Abtreibungstermin gehen und so und haben immer mal so ganz konkrete Zeilen von der Beratungsstelle, die sie uns schicken, so hey, sie hatten das und das Gespräch mit der und der Frau, also Deckname. Und dann beten wir da speziell rein. Aber wir kriegen ja meistens überhaupt nicht mit. Erstmal so im Sichtbaren, ne? Passiert da jetzt was und nicht? Und wenn wir aber unsere Sinne geschärft werden für das, was Gott spricht, dann kann ich beim Beten mitbekommen, wie soll ich beten? Wie gehe ich jetzt dieses Thema an? Wofür soll ich denn eigentlich beten? Also ich kann ja mit meinen Ideen kommen, was jetzt gerade gut wäre und so, entspricht aber möglicherweise nicht der Lösung Gottes für diese Sache. Also einfach, wir dürfen das so als Einladung, als Spielwiese nehmen. Ja, das ist völlig klar, dass Gott viel weiter ist als wir. Er weiß um unsere Beschränktheit, er weiß, wo wir stehen. Das ist überhaupt nicht wild. Er liebt es einfach mit uns, mit seinen Kindern gemeinsam das zu machen. Ja, wenn ich mit meinem 3-jährigen Patenkind Plätzchen backe, ja, also das macht die Arbeit jetzt nicht schneller oder schöner oder besser, aber es macht Freude. Ich glaube, mit Gott ist es genauso. Er liebt es einfach, uns damit reinzunehmen und auch zu sehen, wie wir da drin wachsen, weil es ist was, in dem wir wachsen. Also auch mal, nimm mal wahr, hast du das Gefühl, da ist gerade was passiert, wenn du betest? Oder was, wo denkst, frag Gott, hey, wie sollen wir dafür beten? Was ist denn dein Weg da drin? Und was so schön ist, wir hatten, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr für eine Frau gebetet, wo wir die Info bekommen hatten, sie hat schon 3 Kinder mit ihrem Mann, sie ist schwanger mit einem 4. Und das, also, ist natürlich immer die Info, die wir bekommen haben, sie will ihrem Mann kein 4. Kind zumuten, sie hat einen Abtreibungstermin, der ist heute, also an dem Tag, an dem wir gebetet haben, um 14 Uhr. Wir machen aber immer erst Lobpreis eine halbe Stunde, also 14 bis 14.30 Uhr war Lobpreis. Und 14.30 Uhr haben wir als Raum einfach gemeinsam, so bevor wir in die Fürbitte für die allgemeinen Themen gegangen sind, haben gesagt, Leute, wir beten jetzt für diese Frau. Und dann haben wir da 2-3 Minuten gebetet. Und dann ist auch so dieses, spür mal, hast du das Gefühl, es ist durch, ist es gut? Oder hast du das Gefühl, da fehlt noch was und wir sollen weiter beten? Also wir müssen nicht blind weiterbeten, wir dürfen wirklich fragen. So. Haben wir das Gefühl, da ist jetzt was durchgegangen im Geist? Oder noch nicht? Und auch, wie dürfen wir beten? Weil, also an diesem Wochenende, es geht null um Technik. Weil wir brauchen nicht Technik irgendwie, damit was funktioniert, so ist es nicht. Gott ist ein Gott der Beziehung und da passiert ganz viel aus unserem Sein und aus der Kommunikation mit ihm. Und wir haben, um 4 waren wir fertig und dann haben wir eine Nachricht bekommen, dass diese Frau warten musste, dass sie erst um 2:30 in die Kabine zum Umziehen durfte und dann war sie da drin und sie konnte sich nicht umziehen. Und sie hat ihre Sachen gepackt, sie ist nach Hause und im Zug mit ihrem Mann, also anscheinend ist er mitgekommen und dann haben sie beschlossen, sie erzählen den Kindern, sie kriegen noch ein Geschwisterchen. Also war das so schön, ja. Und da haben wir es einfach, wir hatten das Gefühl, es ist irgendwie durch, es ist was passiert, jetzt ist gut. Aber gleichzeitig, man sehnt sich ja auch so danach mal was zu sehen oder so, ne? Und das war halt so ein Moment, wo es uns einfach geschenkt wurde, dass wir wirklich von dieser Frau die Rückmeldung halt über die Beratungsstelle, weil sie die anscheinend angerufen haben, gesagt haben, hey Leute, übrigens, wir kriegen dieses Baby doch. Ist eine Frage, die ich an dich habe. Und zwar ist das, im Wort Gottes gibt es ja ganz viele Bilder. Also zum Beispiel vom Weinstock, von der Burg, von der Festung, Ströme lebendigen Wassers, Quelle des Lebens, der Hirte, der Herr der Herrscher. Es gibt ganz viele Bilder. Der Löwe von Juda. Und wir leben ja schon in diesem Reich Gottes und das ist jetzt schon um uns, aber es fällt manchmal so schwer, das irgendwie zu glauben und zu sehen und an Tagen, wo es irgendwie halt anstrengend ist und so. Und ich glaube aber, dass jeder von euch schon Gott schon kennt auf irgendeine Weise, wo er wirklich schon Geschichte geschrieben hat. So, hey, so ist Gott mir schon begegnet. Ich habe ein Zeugnis dafür, dass Gott so ist. Okay, das sind jetzt zwei ein bisschen verschiedene Sachen. Sorry, nochmal zurück. Erstmal dieses so, wie kennst du denn deinen Gott? Als wen kennst du ihn? Wer ist er für dich? Wie hat er sich dir offenbart? Für was ist dein Leben denn Zeugnis? Wie Gott ist? Lass einfach mal kurz nachdenken. Wie kennst du deinen Gott? Nicht nur dieses Kopfwissen, ja, ich weiß, er ist Gott mit mir, er ist König, er ist Retter, er ist meine Festung und Schutz, sondern was ist es für dich? Wie hast du ihn erlebt in Situationen in deinem Leben? Wie kennst du ihn? Wer ist er für dich? Ich kann einfach mal ein paar Dinge reinwerfen, wenn ihr wollt.
Meine Versorgung. Ja, der Herrschraum. Ich glaube, Gott hat auch was ganz Zärtliches in sich, so eine Mutter, die sich in die Liebe öffnet.
Genau, und wenn du ihn so kennst, und ich finde es so toll, es steht auch immer wieder, erinnere dich an das, was Gott schon getan hat. Ja, das Volk Gottes, Israel, das ist wirklich, sind wirklich Gebote des Herrn. Erinnere dich an deine Geschichte, ja, was du mit mir erlebt hast. Wenn du ihn so kennst, dann ist es etwas, was du mitträgst. Das ist etwas, was du mitbringst. Besonders, wenn es dir bewusst ist. Also dieses, wenn dann jemand zu dir kommt und in einer Situation ist, die irgendwie da so ein bisschen ähnlich ist, aber du hast Gott ja schon erlebt als den, der in dieser Situation das getan hat. Das ist ein ganz anderer Glaube, das hat ein ganz anderes Gewicht, wenn sich das mit deinem Zeugnis verbindet. Da kannst du auch ganz anders für beten, ne? Ist dir bewusst, oder? Wenn es ein Thema ist, wo du selbst schon Wunder erlebt hast, wo du selbst erlebt hast, wie Gott für dich wirkt. Und ich glaube, für Fürbitte ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was hat Gott schon getan? Der Bereich, für den wir beten. Was hat Gott schon in diesem Bereich bewirkt, getan an Wundern? Was haben wir gesehen? Oder wenn wir in diesem Bereich noch nichts gesehen haben, aber wie haben wir ihn sonst schon erlebt und wissen ja, dass er so ist? Und unseren Glauben zu bauen. Und uns zu erinnern, ah ja, wir sind ja hier zu Hause. Das ist ja, wer unser Gott ist. Und damit dürfen wir handeln. Mit diesen Worten, mit diesen Verheißungen. Das sind die Schwerter, mit denen wir kämpfen. Und weniger aus dem zu kommen, was alles schlimm und anstrengend und hoffnungslos ist, sondern immer zu kommen. Dem mein Gott. Und was total schön ist, ist, dass es nur drei Personengruppen gibt in der Bibel, die Gott sucht. Er sucht die Verlorenen, er sucht Anbeter und er sucht Fürbitter. Er sucht Leute, die einstehen für sein Herz. Für die Dinge, die er hervorbringen will. Weil als Fürbitter, und das ist jeder von uns, ist aber die Frage, lässt du dich rufen? Und dann auch dieses, okay, Herr, und für welchen Bereich rufst du mich denn? was ist denn überhaupt in meinem Einflussbereich irgendwie, was hast du mir gegeben an Familie, an Beziehungen, an Arbeitsplatz. Und dann zu fragen, Herr, was willst du hier tun? Weil als Fürbitter dürfen wir den Himmel auf die Erde ziehen. Die Versorgung, die Gott ja hat, ergreifen. Sagen, Herr, ja, ich bin dafür, tu es. Weil das Schöne ist, dadurch, dass er uns die Erde gegeben hat, will er eben in Partnerschaft mit uns gemeinsam diese Erde regieren. Also er hat die Erde dem Menschen gegeben. Und wenn wir dann so zurückschauen in die Geschichte, Geschichtsunterricht, wird uns sehr schnell klar, so ohne Gott hat es jetzt nicht so super funktioniert. Aber mit ihm gemeinsam, mit unseren Worten, er hat alles durch Worte geschaffen, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wir schaffen auch alles durch Worte, durch unsere Gebete. So Worte haben Kraft, schon, wenn ich einem Kind zuspreche, hast schon wieder versaut. Wenn ich es oft genug mache, wird das Kind wahrscheinlich nichts mehr wagen. Und Worte schaffen Realitäten. Zum Glück langsamer als bei Gott, ja, er spricht und das geschieht. Aber dieses, was dürfen wir hervorsprechen? Was will Gott hervorbringen? Und zwar nicht nur in unseren Gemeinden und so, sondern in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, überall da, wo du bist. Das sind alles Bereiche, wo das Königreich Gottes ja schon ist, weil du da bist.